die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
Ja, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Wegebedarf. Und natürlich haben wir wie immer einen speziellen Gast. Ihr wisst ja, ich habe ja immer nur spezielle Gäste. Heute ist er aber wirklich ganz speziell. Ich sitze hier zusammen mit André Braun. Und um mal nur ganz kurz zu sagen, wir haben uns kennengelernt, der war 17 Jahre alt. Da hatte ich ihn eingeladen als Redner für eine Konferenz. Da brauchte ich einen Spezialist, der sich mit dem Thema Generation Z auskennt. Und da hat die Wirtschaftswoche ihn als Generation Z-Flüsterer bezeichnet. Damals hatte er mit 15 gegründet, ohne Abi, als Sozialarbeiter eine Firma aufgebaut, die er letztes Jahr verkauft hat. 18 Tochterfirmen mit 125 Mitarbeitern und jetzt sitzen wir hier in Frankfurt in seiner neuen Firma, Startup von letztes Jahr, um zu gucken, wie geht man eigentlich durch die Decke und was sind denn die Gene eines Jungunternehmers, wie kann man denn mit 19, und muss ich auch noch daneben sagen, sein Geschäftspartner ist gestern 16 geworden. Das sind alles so Sachen, die denke ich, dass die ein Podcast wert ist, weil es ganz viel Wegebedarf auf dem Weg gab. Und dazu führen wir jetzt gleich ein Interview mit André Braun. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, mal eine direkte Frage. Das muss ja so sein. Was ist denn das Unternehmergehen bei einem, warst damals 15? Was tickt denn da eigentlich sozusagen? Komm, jetzt habe ich schon die 19., die 20. Firma?
Genug, ja. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen.
Was ist das Unternehmergehen in dir, was da tickt?
Ich glaube, das ist eine sehr schwere Frage, die ich natürlich oft gestellt bekommen habe und mittlerweile mir so ein bisschen schon so mal zusammengereimt habe, was da in mir stattfindet.
Ja.
Ich selber komme ja aus einem sehr schweren Family-Background. Ich weiß, hatten wir, glaube ich, noch gar nicht so drüber gesprochen.
Ich weiß, einen Edeka-Markt im Hintergrund beim Vater.
Genau, so in die Richtung. Und habe aber jetzt im Endeffekt, also komme aus einem sehr, sehr schweren Family-Verhältnis, war auch im Heim tatsächlich, in der Pflegefamilie ganz lang.
Oh,
ja, nee, das weiß man noch nicht.
Nein,
da kommt Ende des Jahres ein sehr spannendes Buch bei.
War noch undercover?
Ja.
Okay.
Und habe aber relativ früh schon angefangen, mit 8 Jahren tatsächlich, damals zu Kick zu fahren und mir also diese Restposten zu kaufen, die es da gab. Also die hatten ganz oft so Gartenzwerge, also die wollte halt keiner, dann waren die irgendwann auf 10 Cent reduziert und ich bin dann immer hingegangen, habe eine Tüte voll gemacht mit 20, 30, 40, 50 Artikeln und habe dann die Preisschilder abgemacht, das Kick weggemacht und habe das dann an Leute verkauft und habe dann meistens gesagt, ich habe selber gebastelt oder was weiß ich. Ja, und das habe ich schon mit 8, 9 und 10 gemacht und habe dann irgendwann auch angefangen, das war dann in unserem Stadtteil und dann habe ich meine Freunde beauftragt, das für mich zu verkaufen und dann hatten wir teilweise am Tag irgendwie so 3 Standorte im ganzen Stadtteil.
Da einer.
Und ich bin nur wir hatten so Tapeziertische von meinem Vater, von meinem Stiefvater und die haben wir dann aufgestellt und die haben die dann so geschleppt. Und das war eigentlich ganz cool. Dann bin ich mit dem Fahrrad nur noch von Station zu Station gefahren, habe immer Artikel nachgebracht, die wir nachgekauft hatten von Kick. Irgendwann hatten wir auch Lose gemacht, aber das war eine ziemlich hohe Nietenquote in den Losen und dann hatten wir irgendwann echt mal Ärger vom Ordnungsamt bekommen. Und wenn ein 10-Jähriger vom Ordnungsamt Ärger bekommt, dann hat er echt mal ein bisschen Angst, weil er denkt, oh. Und dann haben sie mich auch nach Hause gefahren und dann haben sie mir voll Ärger gegeben. Und ich habe natürlich auch Ärger von meinen Eltern bekommen, weil ja, du kannst doch jetzt kein Glücksspiel machen und so weiter. Ja, und so hat es dann angefangen. Und habe ich natürlich weitergemacht trotzdem, habe dann irgendwann die Zauberei für mich entdeckt. Hab dann gezaubert, ziemlich lange, ziemlich erfolgreich auch. Also so ein bisschen in diesem Illusionsding unterwegs gewesen, auch ein Preis nach dem anderen abgeräumt tatsächlich, war echt ganz cool. Hab dann aber relativ schnell gemerkt, dass man so als 13-Jähriger nicht so oft auf Kindergeburtstage gebucht wird, einfach weil die Leute einem nicht glauben, dass man gut zaubern kann. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann habe ich das wieder gelassen, bin dann in die Videoproduktion eingestiegen und habe YouTube-Videos gemacht.
Ja.
Hab dann da relativ schnell Freunde gefunden, habe dann gemerkt, ich möchte mit meinem YouTube-Kanal auch noch nebenbei Geld verdienen, habe dann irgendwelche chinesischen Kamera-Equipment-Hersteller angeschrieben, habe gemeint, schickt mir eure Produkte kostenlos, ich stelle die vor und habe natürlich kein Geld dafür bekommen und habe die Produkte dann aber weiterverkauft auf eBay und habe dann so mein Geld gemacht. Und dann haben irgendwann meine Freunde gesagt, ey André, mach das mal für uns. Dann habe ich das für 5, 6 Freunde gemacht und dann kam irgendwann YouTube-Management auf uns zu und hat gemeint, André, bitte mach für uns Praktikum, arbeite bei uns, fang bei uns an zu arbeiten. Das habe ich dann gemacht und habe das dann ein halbes Jahr gemacht, fand die dann irgendwie irgendwann ein bisschen langweilig und zu unrevolutionär. Habe denen dann gesagt, schau mal, wir könnten das und den Geschäftsbereich erweitern. Wollten sie damals nicht machen und dann habe ich mich im Endeffekt mit YouTubern, also Influencer-Marketing und vor allem auch Generation Z-Consulting, worüber wir uns ja dann kennengelernt haben, auch selbstständig gemacht.
Ist ja der Hammer. Das mit den Sachen von Kick hört sich fast an wie bei Warren Buffett in dem Buch, wo er Äpfel verkauft hat. Anscheinend braucht man als Jungmillionär-Story irgendwas so wie, keine Ahnung, schwierige Verhältnisse, Äpfel polieren und teurer verkaufen.
Ja, irgendwie sowas.
Für 10 Cent kaufen und 30 Cent weiterverkaufen oder genau. Sachen austragen.
Ja. Das ist der Hammer. Das mit Warren Buffett habe ich auch erst vor ein paar Monaten tatsächlich dann erfahren, weil ich mich dann ja so ein bisschen auch mit dieser ganzen Szene, als ich ein bisschen Zeit hatte danach, jetzt nach dem Exit von Five, ein bisschen auch damit auseinandergesetzt habe. Schon interessant, ja. Die meisten, also viele von sehr erfolgreichen Menschen kommen ja aus eher schwierigen Verhältnissen, muss man ja einfach so sagen. Ich glaube, man lernt halt relativ früh, sich durchzubeißen und sich selbst zu positionieren.
Das ist das Gesetz des Dschungels. Die Leute, die ganz weich fallen, die haben irgendwie, und wenn man irgendwie selber arbeiten muss, ist es anders.
Genau, und du wertschätzt es auch anders. Und ich glaube, also meine große Gabe ist ja das Verkaufen. Ich bin bei uns ja im Sale auch zuständig, bei Plutos jetzt, bei dem neuen Unternehmen und weniger in der Produktentwicklung, das macht eher der Marco. Und das Team, wir haben Gott sei Dank ein sehr, 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 sehr cooles Team. Und das ist auch so. Ich glaube, ich habe gerade durch das Zaubern zum Beispiel, habe ich das Verkaufen sehr gelernt, weil du musst Leute natürlich davon überzeugen, dass irgendwas so ist. Genau.
Ja.
Und so ist das im Verkaufen natürlich am Ende des Tages auch. Und ich glaube, deswegen bin ich mittlerweile auch so ein, also ich würde mich schon als guten Verkäufer bezeichnen, also ein bisschen selbstlobend an der Stelle.
Ja, wir haben ja hier bei unseren Hörern beim Wegebedarf-Podcast, das sind ja selbstständige Solo-Entrepreneure, KMUs.
Ja.
Und so ein Stück weit Sinn des Podcasts ist natürlich auch immer Mut zu machen und einfach, ich liebe ja so nischenorientierte Dinge und du hast ja auch mal gesagt, du kaufst ja nur bei uns, weil das jugendliche Leute sind, weil ich habe da auch wirklich Spaß dran. Da bin ich immer beeindruckt, ja, wenn Leute irgendwie auf Kette kriegen. Das begeistert mich ja tatsächlich immer sehr. Und deswegen das Thema Mut machen und von der Zauberei aus schwierigen Verhältnissen und Kick-Sachen weiterverkaufen, das ist ja schon der Burner. Und dann kam ja irgendwann mal die Idee, aus dem YouTube-Thema, das war dann auch wieder Wegebedarf, da ist ja dein Five Media ist ja relativ schnell gewachsen. Wie hast du denn das hingekriegt? Ihr wart ja dann am Ende 18 Tochterfirmen und 120 plus Mitarbeiter.
Ja,
das ist ja für so einen damals 16, 17, 18-Jährigen, es ist ja für den normalen Unternehmer kaum vorstellbar. Man kriegt ja selber sein Tagesalter kaum auf die Kette.
Ja.
Geschweige denn so ein Wachstum, die richtigen Leute finden. Wo waren denn da so die High- oder auch Downlights, wie hast du das gewuppt?
Ja, du hast jetzt gerade drei Sachen gesagt, die bei uns nicht vorhanden waren. Wir hatten keine guten Leute, wir okay. hatten keine Struktur und wir waren auch kein strukturiertes Unternehmen. Wir waren ein gut geführter Kindergarten und wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der Company und es war eine Zeit, wo YouTube sehr gefragt war, wo dieses Generation Z-Thema sehr, sehr aufkam. Das hat sich meiner Meinung nach auch wieder ein bisschen gelegt gerade.
Es ist ruhiger geworden.
Genau, ja. Und das mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass wir da nicht mehr so mit drin sind und es gab ja nicht so wirklich viel Konkurrenz auf dem deutschen Markt zu uns. Und deswegen, ich glaube, wir selber sind halt gewachsen, weil wir so mit der einzige Anbieter waren, weil wir einen für unsere Verhältnisse natürlich ein sehr professioneller Anbieter war, nach außen zumindest. Wir hatten viele Leute und auch wenn es viele Freelancer waren und viele Studenten und viele Schüler, du kennst unsere Mitarbeiter, wir haben
ja das waren viel, alles so viel miteinander gearbeitet. Gemeint, so Pimpfe, wo du da in Berlin kamst und da mit den Elektrorollern da zur Tagung gefahren
ja, genau.
Und dann habt ihr die ganze Tagung videotiert. Ich glaube, der Älteste war dann maximal 18, oder?
Der Tim war da mit dabei, meiner Meinung nach. Tim war da, glaube ich, schon 20.
Oh, so alt,
ja. Schon fast in der Rente. Aber im Grunde genommen ist das, waren wir ein sehr, sehr junges Unternehmen und es war eine coole Zeit, aber auch dementsprechend sehr unstrukturiert geführt und es war eigentlich eine Frage der Zeit, bis das Ding explodiert und ich glaube, wir hatten gerade schon über die Anzahl der Tochterunternehmen gesprochen, ob das jetzt 18 waren oder wie viel auch immer, das kann ich dir heute gar nicht mehr sagen, ist mir am Ende des Tages auch egal gewesen, weil ich glaube, viele von diesen ganzen Geschichten, erstens waren es viele LTDs, weil in Deutschland leider ja U18 die Gründung von Kapitalgesellschaften sehr schwer möglich ist.
Okay.
Das ist so ein bisschen das Problem gewesen, aber im Grunde genommen waren es für uns so ein bisschen Sandbox-Games, weil wir haben echt zu der Zeit viel Geld gemacht, das muss man sagen, wir haben sehr, sehr viel Geld gemacht, Aber wir haben uns eben wir haben auch einfach mal spontan eine Company gegründet. Wie hieß die? Tim Sharing? Wie hießen die? Tim? Irgendwas mit Tim. Das war unsere E-Scooter, also E-Scooters aufgekommen sind, haben wir einen E-Scooter-Verleih. Haben wir einfach gesagt, wir wollen in den E-Scooter-Markt einsteigen. Und dann haben wir gründen jetzt einfach mal eine Gesellschaft, haben das dann auch gemacht. Und haben dann schon mit den ersten 5, 6 Kommunen Verträge gemacht. Haben dann irgendwann festgestellt, dass wir eigentlich gar keinen Bock auf das Business haben, weil es viel zu unnachhaltig ist und kein Geld bringt am Ende des Tages und als Investoren gestützt ist. Ich sagte, okay, wir machen es doch nicht. Aber sowas haben wir natürlich auch gemacht. Ne? Und oftmals, ich würde nicht sagen, dass es unerfolgreich war. Ich würde sagen, es war eine Erfahrung und hat auch zum Gesamtbild und zum Gesamterfolg der Five Media Group beigetragen. Und natürlich auch zum Gesamterfolg heute von meiner Person und sicherlich auch von Plutos, weil das alles Erfahrungen waren. Also mit Tim Sharing hatten wir dann die ersten, die 51 Technology hieß die Gesellschaft dahinter. Ich glaube, das war so, glaube ich, eine UG, ich weiß es gar nicht. Wie auch immer. Und dann haben wir das einfach mal gebaut und haben geguckt, wie es. Und dann hat es irgendwie nicht geklappt und dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir halt auf und machen das nächste. Und so haben wir uns irgendwie durchgebissen, bis wir dann eben verkauft haben. Am 15. März 2020 und am 16. März bin ich hier eingezogen, in Frankfurt.
Was ja auch, ich meine, wir waren ja mal ein paar Mal in eurem Büro in Würzburg.
Ja.
Ja, das hat sich ja durchaus, gibt es ein anderes Level.
Ja, genau.
Wir sind mit Aussicht hier über die Manhattan. Das ist ja.
Wir haben eine ganz schöne Aussicht, ein ganz schönes Standing mittlerweile, glaube ich auch. Ja. Und interessanterweise, Plutos ist aber nicht finanziert. Also Plutos ist absolut eigenfinanziert.
Was ich ja gehofft hätte, dass da auch nach dem Verkauf von Five Media was übrig geblieben
ist. Ja, Gott sei Dank. Ja, ist ja.
Ja, alles gut. Sei ja jedem gegönnt. Wir gründen da mal so eine Firma. Wir haben ja eben über Mut machen und Unternehmer. Also klassischerweise macht man sich ja langen Kopf. Gründe ich eine Firma, mache ich einen Businessplan, rechne ich das mal durch. Das scheint ja eher mal so. Wie habt ihr das gemacht? Mit spontanen Entscheidungen oder mehr durchdenkend?
Ja, das war schon, ich glaube, spontane Entscheidungen war schon so der Way to go. Ne? Also ich glaube, dieses Hinfallen, Aufstehen ist schon eine Mentalität, die uns in der Generation oftmals auszeichnet. Ich glaube, das ist aber auch eine Sache, die nicht nur positiv ist. Also oftmals mit dem Kopf durch die Tür. Ich bin jemand, wie gesagt, wir schreiben gerade an dem Buch, meine Pflegemutter wurde auch interviewt. Zitat meiner Pflegemutter, so nach dem Motto, ja, der setzt sich einiges in den Kopf und egal, was er haben will, am Ende arbeitet er so lange, bis er es bekommt und wenn er dann mit dem Kopf durch die Wand springen muss, ist es ihm egal. Und ich glaube, dass, so hätte ich das jetzt nicht bezeichnet, um ehrlich zu sein, aber anscheinend ist die Fremdwahrnehmung da anders. Von daher, das ist schon oftmals so gewesen, dass ich einfach gemacht habe. Und wenn es halt nicht geklappt hat, was soll passieren? So, say what? Ich bin 18 so gewesen oder bin 18 und dann ist halt so diese Sache, was soll passieren? Ich meine, ich habe vielleicht mal irgendwie 20.000 Euro verloren oder 30.000 oder 50.000 Euro. Gut. Dann mache ich halt 2 Consultings und dann ist der Scheiß auch wieder drin. So. Und so muss man das am Ende des Tages ja sehen. Und man muss auch dazu sagen, Plutos kann man heute damit gar nicht mehr vergleichen. Also wir sind heute mit Plutos um auch den Switch zu schaffen. Das erste war mein erstes Sandbox und das war das erste Unternehmen. Und heute Plutos ist ein sehr kontrolllastiges Unternehmen, wo jeder Cent wirklich von Ausgaben getrackt wird. Es wird sehr, sehr lang darüber nachgedacht, bis ein neues Produkt auf den Markt kommt. Spontane Entscheidungen von irgendwelchen Gesellschaftsgründungen oder so gibt es nicht mehr, sondern, und wir sind ja auch sehr unter Beobachtung von Politik und großen Unternehmern. Ich bin ja auch öftermals in Berlin bei Christian Lindner zum Beispiel. Wir werden von großen Unternehmern beobachtet, die man auch aus Film, Funk und Fernsehen kennt.
Sehr schön, sehr schön.
Die haben uns alle auf dem Schirm, die haben uns alle auf dem Kasten und schauen jede Story und jeden Produktlaunch, den wir hinlegen. Und wir arbeiten ja eng auch mit den Digitalministerien zusammen und mit den Städten und Kommunen. Und deswegen können wir uns das gar nicht mehr erlauben, das wollen wir auch nicht. Und ich glaube, was mich geprägt hat in dieser Zeit ist, und das versuchen wir bei Plutos zu sein, das haben wir jetzt lange Zeit nicht gemacht, seit Januar diesen Jahres tun wir es, seit Januar sind wir ein komplett anderes Unternehmen. So ein bisschen diese Apple-Philosophie. Also ich will mich nicht mit Apple vergleichen, weil wir sind, sonst limitiert man sich. Ne? Sonst sagt man, man will wie Apple werden und man limitiert sich in eine Richtung.
Ja,
der Grundgedanke des Perfektionismus und zu gucken, vielleicht nicht immer Perfektionismus, aber ein Produkt dann erst auf den Markt zu bringen, wenn man sagt, okay, jetzt ist es perfekt, jetzt funktioniert es und jetzt wird es keine Fehlerreports mehr geben. Jetzt, wenn ich das jetzt vermarkte, werden die Leute nicht sagen, oh, ist scheiße und die kommen nicht mehr, sondern die werden sagen zu ihren Freunden, oh, ist das geil, kommt. Und das ist so eine Sache, wo ich mich als CEO in der Position schon oft dabei erwischt habe, dass ich jetzt gesagt habe, wir launchen jetzt zum Beispiel in Diese Woche, heute, ist der Launch von unserer Alpha-Version des Plutus Workspace, eine Alternative zu Google, also zu dem Google Workspace, was man kennt mit zu Google G Suite, wo du eine E-Mail-Adresse hast, Google Meet, Google Drive mit deiner eigenen Domain. Mhm. Wir haben jetzt eine komplette Alternative zugebaut. Es kostet genauso viel, nur auf deutschen Servern. Das heißt, du hast ein Dashboard im Endeffekt, oben deine E-Mails, wenn du eins weiterklickst, dein Kalender, eins weiter deine eigene Drive, eins weiter dein CRM, alles in einem Dashboard für 5,40 Euro pro Nutzer.
Und das ist ja durchaus eine völlig andere Welt wie früher die Mediengestaltung.
Genau.
Das ist tatsächlich eine völlig andere Party. Das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
Genau, also das ist zum Beispiel eins der Produkte, die wir auf den Markt bringen. Wir greifen jetzt auch konkret den, also wir haben jetzt Meiner Stadt Digital beispielsweise, sehr interessantes Unternehmen, wo wir mit Kommunen arbeiten, jetzt mit der Stadt Frankfurt als Pilotprojekt auch starten, in einigen bayerischen Kommunen schon gestartet sind. Meiner Stadt Digital ist grundsätzlich ein Dienstleister für Kommunen zur Digitalisierung und Förderung regionaler Einzelhandel. Und insbesondere haben wir da jetzt eine Plattform entwickelt, die Einzelhändler und Gewerbetreibenden in den Kommunen, aufpassen, was ich sage. Das Wording ist dann nämlich sehr strikt formuliert, sonst kriege ich eins von unserem Projektleiter auf den Deckel.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Die Einzelne dazu sensibilisieren soll, mit der digitalen Welt umzugehen und die zu verstehen, weil wir haben eine Videoplattform entwickelt. Das heißt, die Stadt Frankfurt zahlt pro Jahr eine Lizenzgebühr an uns. Für diese Plattform. Da sind Videos drauf zum Thema Instagram, Facebook, Google My Business, was auch immer.
Wie geht das alles?
Und jeder, genau. Und was ist da? Also was ist das?
Warum, Instagram für Dummies oder so?
Genau, warum brauche ich das? Und das aber in komprimierten Videos erklärt, mit Checkliste, PDF zum Ausdrucken.
Super.
So, und das ist für Gewerbetreibende. Und das Schöne ist, jeder Gewerbetreibende in Frankfurt kann das dann kostenfrei nutzen, kann sich da registrieren und diese Videos dann abrufen. Und das Tolle für uns ist natürlich, am Ende ist es unsere Plattform und auch unsere Daten. Das heißt, hallo, guten Tag, André Braun hier, Meine Stadt Digital. Wir rufen an im Auftrag der Stadt Frankfurt. Wie gefällt Ihnen unsere Plattform? Ah ja, die ist total toll.
Ja klar, hast du natürlich die Türöffner überall.
So, klar. Und was wir jetzt entwickelt haben, oftmals, das will ich noch ganz kurz erzählen, bevor wir weitermachen, es gibt einen klassischen Einzelhändler. Der hat in der Regel ein Warenwirtschaftssystem, der hat in der Regel ein Kassensystem und einen Online-Shop. Alle drei sind nicht miteinander vernetzt.
Nein, niemals.
Das heißt, wenn ich jetzt in den Laden gehe zum Weinteufel, das ist eine sehr große, tolle Weinhandlung aus Frankfurt, kann ich dir empfehlen, und einen Wein kaufe, muss der das von Hand aus seinem Online-Shop ausbuchen.
Ja.
Und wenn ich online was kaufe, muss das von Hand aus seiner Warenwirtschaft ausbuchen. So, der hat für seine Warenwirtschaft mal 10.000 Euro bezahlt, für seinen Shop mal 20.000 Euro und für sein Kassensystem zahlt er jeden Monat 300 Euro ab. So, und was wir jetzt sagen ist, das kann doch nicht sein. Wir wollen eine Lösung, dass du diese drei Sachen nicht mehr hast, sondern eine Lösung.
Und durchgängig.
Genau. Und wir bieten jetzt mit Meine Stadt eben das neue Meine Stadt Digital Kassensystem an. Das ist ein Tablet, was du von uns bekommst, plus ein Kartenterminal. Für 4.800 Euro einmalig, brutto, inklusive Mehrwertsteuer.
Das war der Werbeblock.
Ja, genau. Das bekommst du. Nein, das bekommst du. Und kriegst einen Online-Shop dazu, ein Kassensystem und eine Warenwirtschaft, die so miteinander verbunden ist, dass der Ulrich in Zukunft zum Weinteufel gehen kann, per Hand einen Wein kauft, du mit Karte bezahlst, der Beleg, der digital in deine E-Mail geschickt wird und du eine Minute später vom Weinteufel noch eine E-Mail bekommst mit: Hallo Ulrich, vielen Dank für deinen Einkauf bei Weinteufel. Hier kannst du dein Passwort festsetzen und nun all deine Bestellungen, die du bei uns online abrufst oder offline kaufst, in deinem Kundenkonto einsehen. Und das geben wir dem Einzelnen dafür gerade mal 4,8. Das muss man sich mal überlegen, damit überrumpeln wir die komplette Konkurrenz. Und das Produkt startet zum Beispiel im Juni, Mai sogar schon. Und das verkaufen wir dann natürlich den Einzelnen, die unsere Plattform nutzen. Und wir sind gerade mit einigen Städten jetzt in Hessen im engen Kontakt. Wir wollen das bundesweit machen.
Das dürfte ja boosten, weil wenn man so, du weißt, meine Frau, die ist ja im Thema Visual Merchandising unterwegs.
Ja.
Also das Thema, wie muss ein Laden aussehen,
ja,
dass der im Prinzip von selber verkauft. Ja. Und die hat ja genau das Thema stationärer Einzelhandel oder technische Händler, die ja genau diese Zu-Fuß-Mechanik haben, die ja pseudo-digital sind. Die müssten ja darauf abfahren ohne Ende, weil bin ich auch der Meinung, immer noch Leute wollen persönlich gebucht, persönlich bedient werden.
Ja.
Zumindest mal ein Stück mehr als die Hälfte der Menschen. Aber wenn die einen Laden betreten, wollen die auch mehr erleben als im Internet.
Ja.
Und das muss aber dann dahinter wieder digital laufen. Und dieser Switch, der war ja bis jetzt, also zumindest
nicht
in meinem Kopf, nicht denkbar.
Genau.
Also super, gut.
Von daher ist das vielleicht eine coole Synergie, über die man dann nochmal sprechen kann. Aber grundsätzlich ist das wirklich das, wo wir hinwollen. Wir wollen auch zunehmend ein Softwareunternehmen werden, was Software zur Verfügung stellt und nicht mehr nur die klassischen Webseiten baut oder CRM-Software und so weiter. Und wir bei Plutus selber bieten ja nur noch Applikationsentwicklung und Webseiten an. Wenn du Social Media Management willst, musst du in unser Tochterunternehmen gehen, Social Spark. Wenn du Videoproduktion willst, zu Framefluent. Wenn du Advertising Service willst, zu Rare Digital. Alles 100%ige Tochter in der Plutus GmbH. Und am Ende des Tages steht auch alles auf deinem Plutus-Konto drauf, weil du hast in Zukunft einen Login-Bereich bei Plutus. Da gehst du auf Login. Egal, du kannst auch bei Social Spark auf Login drücken. Loggst dich da ein und siehst all deine laufenden Positionen. Du kannst deine Positionen kündigen. Du kannst deine Domains verwalten. Alles in Zukunft in einem Dashboard. Und damit sind wir die erste Agentur Europas, das erste Digitalunternehmen Europas, was überhaupt sowas anbietet. Also, dass man überhaupt mal darüber nachdenkt, ein eigenes Kundenportal.
Ja, das wäre ja genau die nächste Frage gewesen. Als wir vor einem Jahr mit meiner damals Hike-and-Strike-Webseite angefangen haben,
ja,
da war ja die Frage, ja, machen wir jetzt irgendwie eine Social-Media-Betreuung?
Ja.
Müssen wir mal drüber reden.
Ja.
Haben wir jetzt noch nicht. Wann denkt ihr euch denn das ganze Zeug aus? Also das eine ist ja die Frage, wann denkt man sich das aus? Und die andere, die viel wichtigere, weil hier unsere Kundschaft, die sind ja auch immer unsere Hörerschaft, auf die Suche nach zukunftsträchtigen Geschäftsmodellen. Wie kommt man denn auf die Ideen?
Ja, also die Ideen entstehen meistens daraus, dass wir die Philosophie im Unternehmen haben, all das, was wir jetzt haben, ist doof und wir wollen es besser machen. Wir sehen beispielsweise bei deiner Hike-and-Strike-Seite damals, es gab eine Kundenmitarbeiter, eine Support-Mitarbeiterin, die hat mit dir telefoniert, die hat dir deine Daten aufgenommen, dann sind die Daten irgendwie verloren gegangen, dann hat man die E-Mail nicht mehr gefunden, dann solltest du deine Daten in den WeTransfer-Ordner hochladen. Das sind so Sachen, wo wir gesagt haben, allein an dem Prozess kann man jetzt 5 Sachen rausschließen. Erstens, du hattest kein Kunden-Login, wo du deine Domain selbstständig verwalten kannst und du konntest auch nicht selbstständig einfach ein neues E-Mail-Postfach anlegen. In Zukunft gehst du auf Login bei Plutus, sagst neuen Nutzer anlegen und legst für deine Mitarbeiterin einen Plutus Workspace für 5,40 Euro an mit Drive, Kalender, interner Google Meet-Software, also interner Videocall-Software, internem Unternehmenschat. Du kannst in Zukunft eben auch selber, du brauchst keinen Retransfer mehr, weil du hast eine eigene Drive. Du hast die Ulrich-Zimmermann-Drive, drive.ulrich-zimmermann.info. Und da kannst du deine Daten hochladen. Und das sind, allein mit diesen Tools hätten wir schon 80% der Fehler, die damals passiert sind, verhindern können. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir sagen, deine Daten, die du damals bei uns angegeben hast, die wurden damals auf ein Stück Papier, auf ein Drive-Dokument irgendwie gezogen. Mittlerweile haben wir ein Kundensystem, wo all diese Informationen abgelegt werden. Und eine KI entwickelt die immer weiter. Und wenn wir eine Seite für dich entwickelt haben, ist die automatisch mit deinem Kundenkonto verbunden. Und wenn du uns am Anfang gesagt hast, deine primäre Farbe ist rosa und deine Ulrich-Zimmermann-Seite wird dann aber blau oder jetzt in dem Fall orange,
Dunkelblau-Orange.
Dann überschreibt er dieses Rosa direkt mit dem Dunkelblau-Orange, weil sich halt was aktualisiert hat. Das heißt, ohne dass der Mitarbeiter überhaupt was machen muss. Und
192.644 wird das Blau.
Siehst du?
F29.145.
Siehst du, das hätte dir meine KI jetzt auch, das hättest du jetzt auch selbstständig in deinem neuen Plutus-Kunden-Dashboard einsehen können. Ja. Und das ist das, wo wir hinwollen.
Ich frage ja immer nach dem, was tickt denn dahinter? Bei mir war es damals, in dem Autoteilladen war es, wie kriege ich denn den Nutzen für die Kunden erhöht? Ja. Wie wird es denn irgendwie, heute würde man sagen, more convenient? Wo habe ich neulich ein Interview gehört mit Jeff Bezos, wo er gesagt hat, nee, was mich antreibt, ist nicht die Wettbewerbsbeobachtung, sondern ich will einfach den Kundennutzen erhöhen und der Wettbewerb ist mir egal. Was ist denn da bei euch?
Ja.
Weil die Ideen müssen ja irgendwo herkommen.
Ich glaube, es ist ein Mix aus beidem. Also ich glaube, ich finde es wahnsinnig faszinierend, den Gedanken zu haben, dass du in Europa in 3 Jahren das Unternehmen Plutus hast und dass dein Ansprechpartner für alle Services ist und wir damit eine komplette Branche überflüssig machen. Das komplette Agenturgeschäft wird sich nachhaltig verändern, weil Agenturen, jeder Mensch hasst Agenturen. Es gibt niemanden, der Agenturen mag. Wenn man Agentur hört, dann wird einem meistens schon schlecht, weil die sind meistens sehr teuer, sie sind unzuverlässig, es dauert zu lang, die Kommunikation ist schlecht, all das. Und all das wollen wir verhindern. Und wir sagen, das Agenturgeschäft ist schön und gut, aber wir müssen es revolutionieren. Und deswegen sind wir auch keine Agentur, wir sind ein Digitalunternehmen. Und wir versuchen eben, unser Motto ist es ja Digitalisierung für jedes Unternehmen, egal wie klein oder groß, verständlich und vor allem zugänglich zu machen. Und das ist unsere Vision.
Das wäre so der Claim, okay.
Und wir wollen ein digitales Europa. Wir wollen, egal wie klein das Unternehmen ist, ob das der Dönerbuden-Ali ist oder die Martha vom Friseur oder die Commerzbank, die Allianz, wer auch immer, die brauchen unsere Systeme, die sollen auf unseren Services arbeiten, weil wir auch sagen, wir wollen kein Deutschland, kein Europa, was von Google abhängig ist, mit Google Workspace. Wir wollen kein Europa, was von Salesforce zuständig ist, von Salesforce abhängig, von Microsoft Teams. Nein, wir wollen ein Europa, was vom Plutus abhängig ist. Nein, aber was von einem deutschen, datengesicherten Unternehmen im Endeffekt lebt und auch unsere Vision ist es eigentlich, der Big Player Europas zu werden. Deswegen sind wir
auch. Das ist ja ganz bescheiden.
Ja, und es ist vor allem, aber es ist vor allem realistisch. Weil es gibt, ich sag mal, in dieser Struktur, wie wir es als Unternehmen sind, gibt es das nicht. Also es gibt, und das ist das Erschreckende, es gibt in Europa kein Unternehmen, was so versucht. Ich würde mich freuen, wenn es eine Konkurrenz zu uns gäbe. Ich würde mich da wirklich drüber freuen, weil dann können wir uns da auch Sachen abgucken. Dann kann man da gegenseitig voneinander lernen. Aber das ist für uns die größte Schwierigkeit. Es gibt kein Unternehmen, an dem wir uns orientieren können.
Das ist ja immer so eine Grundüberlegung. Ich habe ja auch schon eine oder andere angefangen, weil ich dachte, das gibt es noch nicht. Und dann erschrecke ich immer vor mir selber zu sagen, das gibt es vielleicht deswegen nicht, weil es keinen Bedarf gibt. Oder es gibt es deswegen nicht mehr, weil ja schon vor mir 27.000 andere drüber pleite gegangen sind. Aber bei dir ist es dann so der Drive zu sagen...
Wir sehen, dass es ankommt. Also wir sind ja im ersten Geschäftsjahr und ich habe am 8. Januar den Gesamtumsatz des Jahres 2020 drin gehabt. Januar war mit Abstand jetzt schon, also das war ein absolut verrückter Monat für uns. Also wirklich, wie gesagt, 8. Januar hatten wir den Gesamtumsatz des Jahres 2020 drin und wir sind gerade mit Größen wie dem weltweit größten Festival in sehr, sehr engem Austausch. Angebote schon versendet. Wir sind gerade in den letzten Verhandlungen, um die App dafür zu entwickeln. Das ist ein Volumen von über 2,5 Millionen Euro allein. Und wir sind im ersten Geschäftsjahr. Also wir werden dieses Jahr dicke mit einem zweistelligen Millionenbetrag, wenn es gut läuft, abschließen. Und wenn es schlecht läuft, mit einem einstelligen Millionenbetrag. Aber wir werden in die Richtung gehen. Das ist unser erstes Geschäftsjahr, das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, wir sind ein sehr florierendes Unternehmen. Und woran man auch sieht, dass wir nicht schlecht arbeiten. Wir haben unsere Schwächen. Und unsere größte Schwäche ist Zeit, weil wir spielen gegen die Zeit, ist, dass wir ganz viele Supporter haben. Weil wir haben bis dato noch keine einzige Werbeanzeige geschaltet. Wir haben vorletzte Woche haben wir angefangen, unsere Anzeigen zu schalten auf Facebook und Google und so. Bis dato haben wir das nicht gemacht, weil wir einfach durch Empfehlungen weiterempfohlen wurden und durch Leute, die unsere Vision teilen und geil finden. Und wenn du als Mittelstandsunternehmen gerade eine Alternative zum Plutus Workspace suchst, gibt's die nicht. Die gibt's von Google, aber selbst die ist doof, weil bei Google, bei Google hast du Google Meet als Browser-Software, du hast Gmail, du hast Google Drive, du hast nicht alles in einem Dashboard. Bei uns hast du ein Dashboard, du hast oben deinen Plutus Drive, du hast daneben deinen Plutus Kalender, alles in einer Software. Und das ist genau das, wo wir sagen, wir wollen sogar, und das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, wir wollen sogar besser werden als Google in Europa, weil das ist unser Vorteil. Google, zumindest Deutschland, versteht den deutschen Markt nicht. Die sind im kleinsten Mittelstand sind die nicht angekommen. Und das versuchen die gerade. Weil die Großen haben sie jetzt und jetzt versuchen sie, in den kleinsten Mittelstand zu kommen. Und das Schöne ist, dass unser kleiner Mittelstand auf Google keine Lust hat.
Mir ist halt auch zu kompliziert.
Genau.
Also mehrere Versuche mit G Suite. Ach Gott, Aussprache.
Und deswegen gibt es den Plutus Workspace.
Ich kriege das auch nicht wirklich hin.
Also so, und der Plutus Workspace ist in Zukunft. Hi Ulrich, freue mich, dass du bei Plutus bist. Hier trag deine E-Mail ein, transformier die zu uns, einen Klick. Oder ruf unseren Kundenservice an. Unser Sales-Kundenservice ist übrigens kommunikativer. So, dementsprechend versuchen wir da wirklich was zu verändern. Und nicht nur Marktanteil zu sichern. Das ist, glaube ich, wenn du nur auf Marktanteil bist, dann funktioniert dein Unternehmen nicht.
Ja, das sind ja ein paar interessante Fragen, die sich tatsächlich aus so klassisch Solopreneur und KMU-Unternehmen stellen. Die eine war ja, wo nimmt er die Ideen her? Die entwickeln sich ja aus dem Markt, aus dem Beobachten und auch keine Angst zu haben davor. Das gibt es noch nicht, wir probieren das jetzt einfach aus, durchdenken das mal. Und die zweite ist natürlich so das Thema Umsetzungspower, Kunden finden. Empfehlungen fallen ja auch nicht vom Himmel. Wo nimmt er die denn her? Weil ist schon klar, wenn jemand anruft zu sagen, hier, was weiß ich, Heik und Schweig, geh mit dem Ulrich mal 3 Tage in den Pfälzer Wald, dann hast du eine neue Vision, ist ja cool. Nur dafür muss es ja vorher welche gegeben haben, die das schon erlebt haben.
Ja,
wie macht ihr das denn?
Wir haben, also ich bin bei uns ja für den Sale verantwortlich und ich habe tatsächlich für Plutus bis jetzt dato noch keinen einzigen Call gemacht. Also da bin ich einfach kein Fan von, weil die Leads, die du dadurch bekommst, meistens nicht so qualitativ sind.
Durchaus, ja, nachvollziehbar.
Genau, und was wir jetzt sagen ist, wir haben uns halt Supporter gesucht. Wir haben uns jetzt in Frankfurt den Stefan Sönken gesucht beispielsweise, der mich hier positioniert, der kennt Frankfurt, Gott und die Welt. Der hat mich dann vernetzt mit einem Marc Kaufmann, der sehr, sehr groß in der Verpackungsindustrie ist, der ganz viele Mittelstandsunternehmen betreut, der uns wieder die weiterempfiehlt.
Also du suchst im Prinzip
Multiplikatoren,
weil das ist ja ein interessanter Ansatz. Weil ganz viele verschwenden ihr Geld, ihre Zeit in Social Media und haben nur mit kalten Leuten zu tun, die keine,
das macht keinen
keine
Sinn.
Beziehung haben.
Das ist eine Erweiterung des Sales-Kanals, aber es sollte niemals der Haupt-Sales-Kanal werden, nicht im hochpreisigen Segment. Genau, weil es erfordert viel Zeit und hat einen wenigen kleinen Return. Wenn du dir hingegen Multiplikatoren suchst, einen dieser Hauptmultiplikatoren für dich begeisterst, von deiner Vision begeisterst und dem indirekt zu einem Vertriebsmitarbeiter machst, ich habe gerade bei den Anführungszeichen gemacht, sieht man im Podcast ja nicht, und dem, Also wirklich, ich habe mit den meisten Multiplikatoren von uns noch nicht mal über Prozente gesprochen, aber die empfehlen uns trotzdem, weil die das geil finden und das ist bemerkenswert.
Wie kommst du an die dran?
Ja, beispielsweise Stefan Söhngen, das war Glück, der hat mir, also mein...
Wer ist das? Ich
Dr. Stefan Söhngen ist, den kennt ganz Frankfurt. Ja, der Typ, er hat ein Buch, sein Job ist Relationing, also Leute miteinander verknüpfen, Connecting the Dots. Und hat auch ein Buch geschrieben, sehr gut, sehr empfehlenswert. Und er zum Beispiel, ihn habe ich kennengelernt durch meine Speaker-Agentur, bei der ich unter Vertrag bin. Und der hat Oliver Stolz, macht das Alpensymposium, das zweitgrößte, die zweitgrößte Wirtschaftskonkurrenz der Schweiz. Und der selber hatte mich vernetzt mit Stefan Söhngen. Und Stefan Söhngen hat mich wieder mit Marc Kaufmann versetzt und Stefan Söhngen hat mich mit Mengi versetzt, der wieder sehr gut mit der Stadt Frankfurt vernetzt ist. Und so ist es gekommen. Und mittlerweile ist mein Multiplikatoren-Netzwerk sehr präsent, würde ich es mal nennen.
Ja, das ist ja ein völlig anderer Ansatz, wie ja viele Leute, die so klassisch, ich kenne ja früher vom Außendienst, da fährt man dann hin oder später hat man Mails geschickt. Und so Kaltakquise und ich weiß nicht, wie viele Unterschriften ich in meinem Leben schon geleistet habe für irgendwelche Mails, wo man dann, gut, da waren wir ja lange vor der digitalen Zeit. Oder wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die Tausende von Euros für Social Media Werbung und für Postings ausgeben, aber am Ende ja immer
also nur mit Kaltkontakten. Also auch das macht Sinn. Ne? Mhm. Also ich glaube, gerade für größere Unternehmen ist Social Media schon ein Muss, weil alleine fürs Employer Branding, Mitarbeitergewinnung, eine gewisse Authentizität nach außen tragen ist schon wichtig. Aber natürlich, und es sollte, muss auch ein Sales-Kanal sein, Advertising Services. Zu kalt sind die ja nicht. Also man kann die sehr warm machen. Also wir haben zum Beispiel einen Sales-Funnel dahinter gestellt, da müssen die mal 2 Minuten investieren, um sich durchzuklicken, Angaben zu machen. Die Leute, die da ihre Daten angeben, sind in der Regel schon sehr warme Kontakte. Nichtsdestotrotz hast du natürlich mit einem Multiplikationsnetzwerk, also mit Leuten, die dich an ihre besten Freunde, an ihre... Das ist ein ganz anderes Level.
Ja.
Und also teilweise wirklich hier, wo ich Kunden hier hatte, die haben eine Webseite für 5.000 Euro bei jemandem machen lassen, die wäre in einem Tag fertig gewesen und ich habe den an dem Abend noch für 17.000 Euro von unserer Seite verkauft. So, und also so ein großes Vertrauen genießen wir, und da bin ich sehr, sehr dankbar für, bei unseren Kunden. Und das ist schon sehr, 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 ein sehr cooler Status, der einem sehr viel ermöglicht.
Es hört sich jetzt immer viel zu gut an für die normale Realität.
Ja, ist es auch, ja.
Das heißt, unser Podcast ja Wegebedarf, weil manchmal hat man eine Sackgasse, manchmal kriegt man vor den Koffer, manchmal versinkt man im Schlamm oder läuft durch den Regen oder es ist scheiße kalt oder man hat kalte Füße. Wie ist denn das so zwischendurch jetzt, wenn du bist jetzt seit, wenn man so andersrum rechnet, mit 8 Jahren schon die Kickdinger verkauft, da bist du ja jetzt schon tatsächlich über fast schon 12 Jahre selbstständig. Nee, aber jetzt so aus den Erfahrungen, was waren denn so die Prügelphasen zwischendurch, wo du einfach keinen Bock mehr hattest und wie hast du denn das gewuppt?
Wegebedarf, der Podcast. Die Route.
Ich habe ja den Marco kennengelernt und Marco ist das, ich glaube, das Beste, was mir in meiner unternehmerischen Laufbahn je passiert ist, weil wir sind ein Herz und eine Seele und wir sind, verbringen jeden Tag miteinander, wir kennen uns jetzt schon über ein Jahr. Das hört sich
echt, ein Jahr ist jetzt kurz, ja?
Das hört sich kurz an, aber es ist für uns, ich glaube, ich kenne keinen Menschen besser als ihn und andersrum auch nicht.
Also Marco Kreber ist 15, ist gestern 16 geworden.
Am 13. 16 geworden, vor 2 Tagen jetzt schon.
Ja.
Aber ja, er ist 16 geworden und ich kenne...
Wenn ich seine Postings angucke, denke ich immer, der hat Tony Robbins inhaliert. Und wenn der als 15-Jähriger erzählt, Kinder, das macht euch selbstständig, wenn du mit 15 startest und machst Insolvenz mit 16, bist du mit 23 wieder raus nach 7 Jahren, da kannst du ja bis 30 schon die zweite hinhaben und das sind schon mutige Sprüche.
Natürlich sind es mutige Sprüche, ich glaube aber, das ist, also ich sag mal, ich habe ein Jungunternehmernetzwerk aus rund 200-300 Jungunternehmern. Wir machen Ende des Jahres auch den größten Unternehmerkongress Europas. Der wird sehr spannend, darf ich jetzt kann ich noch nicht so viel dazu erzählen, aber das wird echt ganz cool. Wir sehen uns bestimmt ja auch noch das ein oder andere Mal. Und im Zuge dessen, es macht schon Sinn, jung zu gründen, glaube ich. Nicht jeder ist zum Gründen gemacht und das muss man auch sagen und das tun wir auch offen kommunizieren. Es gibt diese ganzen Coaching-Gurus, die sagen, jeder sollte gründen und gründen ist so einfach und verdiene 20.000 Euro in 10 Minuten, Porsche Cayman S. Völliger Schwachsinn. Jeder, der das irgendwie vorlebt, war noch nie richtiger Unternehmer. Und um auf dieses Thema Fragen, Schwierigkeiten zurückzukommen, wir hatten 3, 4, 5 Mal, 6 Mal, 7 Mal, 10 Mal vor der, wo ich und Marco abends gesagt haben und geheult haben, gesagt haben, wir machen jetzt nicht mehr, wir hören jetzt auf. Das war's.
So schlimm.
Wir quitten. Also das hatten wir wirklich schon oft. Und das ist aber normal, wenn wir die Geschwindigkeit angucken, mit der wir wachsen und mit der wir starten. Und jeder macht das durch, aber manche machen das halt vielleicht in 2 oder 3 Jahren durch, was wir jetzt halt in einem Jahr oder in einem Dreivierteljahr durchgemacht haben, oder im letzten halben Jahr vor allem, seit Juli, August war das sehr extrem. Und das ist normal und das stellt einfach Herausforderungen. Man arbeitet und arbeitet und macht Umsätze, die nicht normal sind und denkt sich so, scheiße, aber es bleibt nichts übrig irgendwie. Man macht es und am Ende des Monats ist es trotzdem wieder auf Null. Irgendwas stimmt da nicht und egal, wie man arbeitet und es kommt immer wieder eine neue Herausforderung und immer wieder ein Kunde, der nicht zufrieden ist und dann denkst du, so, und das fordert dich persönlich, weil du dir auf der einen Seite denkst, was machen wir hier? Jemand, der von außen vielleicht drauf blickt, sich so, Jungs, wickelt am Tag 30 Kunden ab, einer davon ist unglücklich, ist so eine Quote. Ja, das ist ja schön, aber trotzdem belastet es einen. Ja, weil von den 29 kriegst du ja nichts mit. Von den 29 anderen Kunden kriegst du ja nichts mit.
Das ist das klassische Unternehmerdrama.
Ja.
Die größten Schalshaufen werden immer zum Chef durchgestellt.
Genau.
Und dann dampfen die vor sich hin.
Genau.
Und vermiesen die Stimmung. Wie gehst du damit um? Wie machst du das?
Ich weiß es nicht. Wir hatten bis vor kurzem, du standst in der Zeile 109, das ist unsere Postadresse und lange unser Büro, oder was heißt, unser Coworking Office beim K1 gewesen. Es wurde mitgeleitet von Frank. Gott hab ihn selig, ist leider verstorben jetzt zur Corona-Zeit. Auch man weiß nicht, ob es Corona war oder nicht. Und ein super fitter Typ. Frank war 40, vielleicht 50, sah aber aus wie 20, 30. War echt cooler Typ und hat uns oftmals wieder aufgebaut, wo wir da fahren waren. Und ich sagte, wir hören jetzt auf. Und er so, Jungs, nein. Und hier und hat es aufgebaut. Der ist jetzt leider nicht mehr da. Was echt sehr schade ist. Aber wie gehen wir damit um? Ich glaube, wir machen einfach weiter. Und wir sagen immer, wir machen dann mal einen Tag. Irgendwie wirklich sind wir absolut angepisst auf uns beide und reden auch nicht miteinander. Und dann, aber einen Tag später ist das alles wieder vergessen, weil wir sind einfach mittlerweile zu so einer Family geworden. Also ich wohne, komme aus Würzburg, bin ja jetzt auch noch nicht so alt und seine Family wohnt ja hier. Und das ist wirklich, seine Mutter ist wie meine Mutter geworden. Das ist sehr schön. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass das wegbricht gerade. Und ich glaube, das ist dieser Wiederaufbau, der oftmals da ist, wo wir auch dann zu ihr kommen. Und sie so, ja, was ist denn jetzt los mit euch? Warum seid ihr denn jetzt gerade hier wie so zwei Waschlappen? Aufstehen, weitermachen. Und das ist schon schön, dass man da immer wieder Leute hat, die einen motivieren. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch der Rahmen der Verbindlichkeiten, der dich gar nicht aufhören lässt. Ich kann jetzt von heute auf morgen nicht aufhören. Ich habe zu viele Verbindlichkeiten, ich habe zu viele Leute, die da dranhängen und auch zu viele Kosten. Und selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht aufhören. Ich glaube, das ist sehr schön, weil wir hätten nämlich schon dreimal aufgehört. Und abschließend noch eine Sache. Ich glaube, das ist auch der Punkt, der dich als Unternehmer auszeichnet. Hinfallen, aufstehen und nicht liegen bleiben. Weil dann bist du nämlich gescheitert.
Bei dem Wiederaufstehen ist es ja, das stelle ich zumindest bei mir fest, wenn die Immobilienfirma, die ich gerade mit einem Kumpel gegründet habe, den ich auch schon seit 35 Jahren kenne, wo man jetzt dessen Sohn, meine Tochter, diese U2 Besser Leben EG gegründet haben. Ich glaube, im Zweierpack, also gut, das sind mir jetzt mehr, aber im Zweierpack bin ich tatsächlich erfolgreicher wie alleine, weil ich dann immer irgendwen anrufen kann. Weil ich glaube, alleine hätte ich viele Dinge auch in meinem Leben nicht durchgezogen, wenn es nicht immer auch in anderen Aktivitäten irgendeinen gerade Best Friend, Best Buddy, Pumpel auch immer gegeben hätte, wo man sich dann gegenseitig kickt. Ist das da auch so? Oder hättest du das alleine auch durchgezogen?
Ich wäre alleine nicht so weit, wie ich mit Marco bin, weil wir uns sehr, sehr gut ergänzen. Also Marco ist ein konzeptioneller, strategisches, absolutes Supergenie, wohingegen ich im Verkauf und vor allem in der, also ich werde auch mal emotional bei Mitarbeitern und ich schreie die auch mal an, ich bin da manchmal ein Arschloch und das ist der Marco, sagt dann, chill André, regeln das jetzt hier alles irgendwie ganz ruhig und ich so denke, kannst du nicht so ruhig bleiben, so ein, und dann, also das ist sehr schön und das ist, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich weiß nicht, ob ich aufgehört hätte, ich glaube, ich hätte auch irgendwie mich durchgeboxt, aber ich wäre nicht da, wo wir heute sind, weil uns diese Kombination, diese Ideengebung gegenseitig, ich gebe eine Idee, er baut sie aus, andersrum, er gibt eine Idee, ich baue sie aus und dann entsteht aus so einer kleinen Idee auf einmal so ein großes Produkt, wo du denkst, wow, wie konnten wir das vorher nicht sehen? Und ich glaube, das ist
ja auch einer der Gags, den ich dabei bei Hagen Strike ja haben will, dass die sich gegenseitig hochboosten.
Dafür ist man zu zweit.
Man muss ja nicht mal eine Firma haben, aber man braucht so Unternehmerkumpels.
Genau.
Wo man, ohne dass die einem was verkaufen wollen, wo der eine mal den einen an oder die andere anruft, wo man sich einfach gegenseitig hochzieht und wenn man halt irgendwie eine scheiß Frage hat, anrufen kann oder wenn es einem gerade nicht gut geht, weil man hat ja nicht nur Erfolgsphasen.
Nein, auch wenn das so dargestellt wird oftmals auf den Social Medias, man hat auch echt tiefe Phasen und ich versuche das auch bei mir auf den Social Medias immer wieder zu kommunizieren. Ich mache das jetzt seit 3 Wochen echt regelmäßig, ich habe jetzt auch einen Social Media Manager angestellt bei mir, der nichts anderes macht, außer wenn wir Social Medias betreuen. Das geht jetzt ab nächster Woche richtig los, wir haben jetzt 3 Wochen so ein bisschen uns mal eingelebt und da wird dann schon das Ziel sein, auch diese gerade diese Schattenseiten mal zu kommunizieren, weil das gibt es gibt wenig Leute, die das machen und das ist sehr schade. Aber ja, es gehört dazu.
Und ich kenne den also ich war ja auch mal jung und in den Zeiten früher, gut, ich war ja etwas älter, schon mit 22 übernommen, aber mir hätte dann tatsächlich so ein Best-Buddy-Kumpel auf dem Alterslevel, er hätte auch, wenn du sagst, du hast einen 40-Jährigen, der, also einer, der vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat und auch in den späteren
Phasen. 3 Global Players aufgebaut, das war wirklich ein Genie, der Typ.
Super. Und auch in den späteren Phasen zu sagen, mit wem redet man denn? Mit Lieferanten nicht, mit Kunden nicht, mit Banken, mit Steuerberatern. Die haben ja alle ihre eigene Wahrnehmung und ihre eigene Interessenslage. Aber sozusagen mit Typen, die auch unternehmerisch denken, die einem jetzt nicht gerade was verkaufen wollen, sondern die sowieso da sind. Und man kann sich dann in so einem Netzwerk gegenseitig tragen, das macht schon Sinn. Mit Blick auf die Uhr, wir haben ja doch schon irgendwie jetzt unsere 40 Minuten hinter uns, eigentlich länger als geplant, aber es gibt ja immer viel zu berichten und wir hätten noch viel.
Ja.
Wenn du versuchen würdest, 3 Tipps an die, wie gesagt, Solo-Entrepreneure, Einzelunternehmen, klar KMUs, das sind so die Menschen, die unseren Podcast hören, wenn du sagst, naja, komm, der, ich jetzt mal, der 19-Jährige an, möglicherweise 90-Jährige, nein, der 19-Jährige an, ich bin ja jetzt fast 3-mal so alt, ja doch, ziemlich genau, ja.
Was gibst du
denn anderen Unternehmern mal aus deiner Lebenserfahrung mit auf den Weg?
Man weiß interessanterweise nicht, ob ich 18 oder 19 bin. Auf meiner Geburtsurkunde steht nämlich 2002 drauf.
Ja, okay.
Ehrlicherweise, während auf meinem Ausweis 2001 draufsteht, man ist sich gerade sehr... Eine andere Geschichte.
Ja, das hört sich auch an wie Klärungsbedarf. Da gibt es auch noch Wegebedarf.
Andere Geschichte.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast. Für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Andy, ich tue mir sehr schwer, viel erfahreneren Unternehmern Tipps zu geben. Ich kann nur sagen, was mir geholfen hat.
Ja, genau, das wäre wichtig.
Genau, also was mir geholfen hat, ist halt, ich versuche immer, also man neigt gerade als KMU oftmals dazu, so eine Bubble zu bilden. Eine Blase, in der man sich bewegt und sehr eintönig zu konsumieren und auch zu interpretieren, was in der Firma gerade funktioniert und was nicht. Und man ist oftmals, das hat niemand in den Konzernen, man hat irgendwie einen Trip und man es fehlt einem oft diese Bird Perspective, diese Perspektive von oben, das Gesamtbild zu sehen, das Big Picture. Und das hat mir oft geholfen. Also was ich einmal in der Woche mache, ist so ein Mental Resetting, also wo ich mich hinsetze und einfach mal aufschreibe, was ist die Woche gut gelaufen, was ist echt nicht gut gelaufen und auch aus persönlich, privat, alles auf eine Liste und dann schaue ich, okay, warum ist es jetzt so und was kann ich besser machen? Und das ist interessant, wo ich nämlich angefangen habe, war die Liste jede Woche so lang und sie wurde dann irgendwann immer kürzer, weil wenn man sich mal das, was einem vielleicht auch nicht gut tut und das, was einem auch fehlt im Leben, wenn man sich das mal visualisiert und aufschreibt, dann kann man da auch aktiv dran arbeiten. Und wenn man das nicht tut...
Dann nimmt es auch ein bisschen den mentalen Strecken. Wie lange investierst du da Zeit rein?
Boah, ich mache das immer relativ komprimiert, weil ich investiere in der Woche eine Stunde vielleicht.
Eine Stunde, okay.
Also das ist nicht viel.
Das wäre ein sehr konkreter Tipp. Also Mental Reset hast du das genannt.
Das hilft mir.
Eine Stunde
das
aufschreiben, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen.
Genau, das hilft.
Und dann zu beobachten, ob die eine Liste länger und die andere kürzer wird.
Genau, richtig.
Okay. Und guter Tipp. Zweiter Tipp?
Mache ich, zweiter Tipp, ja. Der zweite Tipp ist, glaube ich, der mir sehr geholfen hat, ist Kritik annehmen. Ich glaube, dass wir gerade als Unternehmer oft ein Problem mit Eitelkeit haben und unsere eigenen Produkte, unser eigenes Baby sehr, sehr doll lieben. Mhm. Und dass es daher oftmals sehr, sehr schwierig ist, Kritik nicht negativ aufzunehmen, sondern positiv. Und das ist das, was ich mir gesetzt habe, Kritik immer aufzunehmen, egal ob sie positiv oder negativ gemeint ist. Es gibt auch Kritik, die einfach völlig deplatziert ist, aber auch die muss man aufnehmen und auch da sollte man drüber überlegen, ob was dran ist, weil man kann sie auch, vielleicht nimmt man sie selber nur deplatziert wahr und sie ist dann echt völlig gerechtfertigt, auch das hatte ich schon. Und auch das dann vielleicht, und da kommt wieder der Vorteil, mit dem Geschäftspartner mal drüber zu sprechen, mit Mitarbeitern drüber zu sprechen und das ist vielleicht schon auch so der dritte Learning, was ich irgendwie gemacht habe, ist Mitarbeiter zu wertschätzen und mit Mitarbeitern zu sprechen und mit Mitarbeitern, Mitarbeiter von der eigenen Vision zu überzeugen, weil wir es, glaube ich, echt gut schaffen, dass unsere Unternehmen, unsere Mitarbeiter für das Unternehmen brennen.
Super.
Und sich vor das Unternehmen stellen. Und sie arbeiten nie für das Unternehmen, sondern sie arbeiten mit dem Unternehmen und sie arbeiten am Unternehmen. Und dieses Big Picture, von dem wir vorhin gesprochen haben, das voranzubringen. Und wir bringen mit jedem CRM-Software, mit jedem automatisierten Vertriebstool, mit jedem Produkt, was wir auf den Markt bringen und verkaufen, tagtäglich kommen wir dieser Vision, Europa flächenumgreifend zu digitalisieren, einen Schritt näher. Und das ist, glaube ich, das, was uns vorantreibt und wo ich einfach gemerkt habe, wenn wir das tun, statt Mitarbeitern nur auf die Zeit zu gucken, zu sagen, in 14 Stunden will ich das abgeschlossen zu haben, sondern auch einfach mal in der Woche 2-3 Stunden einen Mitarbeiter zu geben, um sich über die Vision zu informieren, Updates zu bekommen, etc. Auch wir sprechen einmal die Woche darüber, was passiert jetzt bei uns im Unternehmen als nächste Steps, was gehen wir jetzt an? Seit wir das machen, sind die Unternehmen und die Mitarbeiter mit einer ganz anderen Stimmung im Unternehmen. Und eigentlich, und das sollte jedes, also hat uns geholfen, du brauchst eigentlich Unternehmer im Unternehmen. Und dann hast du es geschafft.
Genau, das ist ja die Vision, die ich auch mit meiner Ein-Tage-Woche immer habe, zu sagen, wenn die Leute ihre eigenen Interessen im Unternehmen haben.
Genau.
Wenn die, das ist immer ein bisschen provokativ, wenn ich das sage, frag nach den Lebenszielen der Leute und mach sie zum strategischen Ziel im Unternehmen.
Der Company.
Hast du ja kein...
kein Gegensatz, kein Reibungspunkt.
Genau, diese Work-Life-Balance ist ja getrennt. Aber wenn du sozusagen dein Life-Work, also dein Lebenswerk hast...
Du brauchst eine Life-Life-Balance.
Und genau, wenn die dann im Unternehmen den Rahmen finden, ihre Lebensziele zu erreichen und die Lebensziele mit den strategischen Zielen im allem, dann hast du ja genau diesen Drive, den man braucht.
Genau, also diese Life-Life-Balance ist, glaube ich, sehr wichtig und den Mitarbeitern nicht das Gefühl zu geben, dass sie arbeiten, sondern das Gefühl, dass sie Spaß daran haben und das ist das Wichtigste, weil das haben wir ja auch. Nur deswegen kann ich die Woche 80 Stunden arbeiten, weil ich weiß, ich arbeite hier was, wovon ich langfristig was habe. Ich baue mir hier gerade was auf und ich habe da Spaß dran und wir bringen was voran und wenn du das bei den Mitarbeitern wächst, wir haben Mitarbeiter, die arbeiten auch. Also offiziell 40 Stunden, aber
ich komme halt zweimal die Woche.
Genau.
Kommen wir auf 80. Aber ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort zu sagen. Du musst als Unternehmer dafür sorgen, dass die Leute bei dir Spaß haben in ihrem Leben.
Ja, absolut.
Und wenn das mühsam wird, dann ist es einfach, das ist auch, im Moment kriege ich das so oft mit zu sagen, Arbeit ist für viele so mühsam und der Spaßfaktor, der Sinn, das ist einfach Bock auf das zu tun, was man gerade macht, das ist so wichtig.
Das ist absolut.
Von daher, glaube ich, haben wir da einen guten Schlusspunkt. Von daher ganz herzlichen Dank, André, für all die vielen Einsichten. Da waren wir ja, also neben dem, dass ich natürlich wieder völlig geflechtet bin, was ihr da wieder alles auf die Reihe gebracht habt, auch herzlichen Dank für die Anfangsöffnung zu sagen, von wegen hier aus schwierigen Verhältnissen gestartet. Umso beeindruckender ist natürlich dann zu gucken in der Geschwindigkeit und in der Intensität. Das ist der Hammer.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Ja, dann alles Gute und bis zur nächsten Show.
Bis dann.
Ciao.
Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.